Seid ihr da? Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Vielleicht werdet ihr gern woanders, schon irgendwo am Strand oder in den Bergen. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir heute Morgen über Gebet nachdenken dürfen. Damit beschäftigen wir uns zurzeit in unserer Predigtserie Gebet, warum und wie. Ich fürchte, viele Menschen, die sich Christen nennen und tatsächlich beten wollen, schwanken da immer wieder so ein bisschen zwischen, ich müsste eigentlich mehr und intensiver, habe da gar keinen Kopf für. Und ja, Gott könnte aber ja auch mal irgendwie sich zurückmelden, wenn ich denn schon bete. Und so denken wir darüber nach, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann das gehen? Was kann das bringen? Und die letzten Wochen gab es schon ein paar Tipps, wie das aussehen kann. Daniel Zimmermann hat gesprochen über die innere Ruhe, die wir in vielen Fällen tatsächlich brauchen und die natürlich nicht einfach zu finden ist, auch darüber hat er ganz offen gesprochen, aber dass wir doch eine gewisse innere Ruhe, eine innere Weite brauchen, um uns auf Gott einzulassen, der halt oft ganz leise spricht. Und dann ging es darum, wie wir vielleicht auch in diese Ruhe finden können, auch mit dem Alltag, den wahrscheinlich die allermeisten von uns als stressig erleben. Dann war John Park da von Open Doors, hat gesprochen darüber, dass unser Gebet wirklich etwas verändern kann. Dass es sich lohnt, wenn wir beten, weil Gott auf unser Gebet hin handeln möchte, sich bewegen lässt von uns. Und Philipp letzte Woche mit dem steilen Titel, du musst nicht beten. Um vielen von uns, die an der Stelle wahrscheinlich einen enormen Druck empfinden, die Last von den Schultern zu nehmen und dir zu sagen, Jesus ist genug. Für den Anfang deines Lebens als Christ, wenn du Gott kennenlernst, das ist ja eigentlich das Eingeständnis, du brauchst Jesus und er ist genug, nicht du und die religiösen Punkte, die du dir irgendwie verdienen kannst, am Anfang deines Lebens als Christ, aber es geht genauso weiter. Es geht beim Gebet nicht darum, Punkte zu sammeln, um die Latte in den Himmel überspringen zu können, sondern eine Beziehung zu bauen. Und um diese Beziehung zu haben, darin leben zu dürfen, die immer wieder neu anknüpfen zu dürfen, ist Jesus genug. Und wenn das einsickert, wenn das ankommt, dann wächst die Freude, das Gebet tatsächlich zu suchen. Ich finde es total ermutigend, dass die Bibel so offen ist, so down to earth ist, so lebenspraktisch. Und schon die Bibel berichtet davon, dass Gebet herausfordernd ist. Im Alten Testament, im Psalm 44, heißt es, wach auf, Herr, warum schläfst du? Warum nur verbirgst du dein Angesicht? Da war jemand, der den Eindruck hatte, sein Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke. Aber Gott tut nichts. Im Neuen Testament, die frühe Kirche, die ersten Christen, Feuer und Flamme. Und wir lesen davon, was sie alles erlebt haben mit Gott, wie er Wunder getan hat. Wie sie gebetet haben, Apostelgeschichte 4. Und die Erde bebte. Also da gab es Rückmeldung auf Gebet. Und dann lesen wir in Kapitel 12 davon, dass Petrus gefangen genommen wurde und im Gefängnis saß. Und diese Gebetshelden, die kommen zusammen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Denen lag Gebet am Herzen. Die sind eingetreten dafür. Und dann Wunder. Petrus wird aus dem Gefängnis befreit und er weiß, da trifft sich die Gemeinde. Die sind treu im Gebet, die stehen für mich ein. Deswegen weiß er, zu welchem Haus er gehen muss. Und er geht dahin und klopft an die Tür. Und dann geht da die Dienerin Rode an die Tür und fragt, wer da ist. Und Petrus sagt, ich bin's. Und sie erkennt seine Stimme und vor lauter Begeisterung vergisst sie, die Tür aufzumachen, rennt zurück zu den anderen und sagt, Petrus steht draußen vor der Tür. Und da riefen sie wie aus einem Mund, Halleluja, wir wussten, dass du immer hörst. Nein, taten sie nicht. Das würden wir vielleicht denken, weil sie ja wirklich krasse Sachen erlebt haben. Nein, sie riefen nicht, Halleluja, wir wussten, dass du immer hörst, sondern sie sagen zu Rode, wohl den Verstand verloren. Und als sie sagt, nein, er steht wirklich da, da sagen sie, ja, dann muss es ein Engel sein. Petrus kann es ja nicht sein, weil der ist im Gefängnis, das wissen wir. Und sie haben gerade Tag und Nacht dafür gebetet, dass er freikommt. Aber als es tatsächlich so ist, können sie es nicht glauben und haben es dann vielleicht vorher tatsächlich auch nicht so richtig geglaubt. Diese Gebetshelden. Gebet war immer schon herausfordernd. Deswegen versuchen wir die letzten Wochen ein paar Tipps an die Hand zu geben. Und ich habe mich gefragt, was würde ich gern mitgeben, wenn ich mit dir zusammensitzen könnte als Teenager oder als Mensch, der vielleicht erst seit kurzem mit Jesus unterwegs ist. Was würde ich dir gern an die Hand geben, um beten zu lernen? Um das wirklich nutzen zu können, um Beziehungen zu bauen. Ich empfinde, und vielleicht, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, erlebst du das auch immer wieder, dass Gebet leicht und leidenschaftlich wird, wenn ich Gott vor Augen habe und Menschen auf dem Herzen. Gebet wird dann leicht und leidenschaftlich, wenn ich Gott vor Augen habe und Menschen auf dem Herzen. Wenn ich wirklich sehe, da ist eine Not, da ist jemand, der mir am Herzen liegt, da ist eine Situation, die schwierig ist, da ist ein Mensch schwer krank, der mir sehr am Herzen liegt, dann ist das irgendwie natürlich und dann fühle ich was im Gebet und dann bestürme ich Gott, wenn mir jemand am Herzen liegt und ich Gott vor Augen habe, wenn mir bewusst ist, dass er wirklich mächtig ist und dass er eingreifen und handeln kann. Wenn die zwei Dinge zusammenkommen, ja, dann ist das leicht und leidenschaftlich. Aber so ist es halt nicht immer. Und deshalb würde ich dir gerne eine Vorbemerkung mitgeben und einen Tipp an die Hand. Über die Vorbemerkung bin ich letzte Woche in einem Buch gestolpert und fand das sehr großartig. Da hieß es: Meine Gefühle über Gottes Gegenwart oder Abwesenheit sind nicht seine Gegenwart oder Abwesenheit. Das, was ich wahrzunehmen meine, dass Gott jetzt total präsent ist, gerade in diesem Moment, in dem ich bete. Oder dass ich den Eindruck habe, meine Gebete gehen nur bis zur Zimmerdecke. Das mag sich für mich anders anfühlen. Aber das entscheidet nicht darüber, ob Gott wirklich anwesend ist oder nicht anwesend ist. Er hat versprochen, dass er da ist und dass er hört. Und unabhängig von dem, was ich fühle, möchte ich mich darauf stellen. Es ist für mich die letzten Wochen so ein inneres Bild geworden. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Show, die Älteren unter euch. 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Da musste man sich irgendwo hinstellen. Und für mich ist das so ein inneres Bild geworden. Ich möchte mich darauf stellen, dass er da ist und dass er hört. Das hat er versprochen. Das will ich glauben, mich darauf stellen. Denn meine Gefühle über seine Gegenwart oder Abwesenheit sind nicht seine Gegenwart oder Abwesenheit. Er hat versprochen, dass er da ist und darauf will ich mich stellen. Das ist die Vorbemerkung. Und dann würde ich dir gerne einen Tipp mitgeben, der vielleicht erstmal total langweilig klingt, aber mir echt am Herzen liegt. Ich würde dir gerne das Vaterunser ans Herz legen. Als Fotoalbum und Notfallnahrung fürs Gebet. Das Vaterunser als Notfallnahrung und Fotoalbum fürs Gebet. Unsere Älteste wird 18 und ich habe den Eindruck, sie spürt das auch innerlich. Und jetzt kommen so lauter Nostalgiephasen. Bei unserer Jüngsten im Zimmer, da stehen im Moment wieder 6 Kisten Playmobil, die unsere Kinder gemeinsam vom Dachboden runtergeholt haben. Gut, man muss auch sonst seinen Weg durchs Zimmer kämpfen, aber im Moment auch. Und die spielen da zu viert Playmobil auf dem Fußboden. Und man merkt einfach, das ist so ein bisschen Nostalgie, wie wenn man so ein altes Fotoalbum in die Hand nimmt oder vielleicht, ich weiß nicht, wenn du in einer Beziehung bist und dein Partner und du, ihr wisst, das ist unser Lied. Das Lied, bei dem ihr euch kennengelernt habt, zum ersten Mal getanzt, zum ersten Mal geküsst. Unser Lied. Ne? Und so ein Fotoalbum, das du aufschlägst und dann meine Mama hier reingeschrieben, ach, war das schön bei Simones Einschulung in Keppel. Simone ist meine kleine Schwester. Keppel war unser Gymnasium, wo wir alle hingegangen sind. Da habe ich hier Fotos von meiner Oma und von uns als Geschwistern. Wir sahen damals noch anders aus als heute. Und dann denke ich, ach ja, krass, damals so. Ne? Man kann in Erinnerungen schwelgen und dadurch ein Stück anknüpfen an die Gefühle, die man damals hatte. Ich erzähle jetzt immer wieder unsere Urlaube in Spanien. In einem Mitsubishi Space Wagon, also sagen wir mal heute ein Touran, sind wir da runtergefahren, so 5 Sitze plus 2 Notsitze im Kofferraum mit 6 Leuten und einem Hund. Und dann liefen immer Wolfgang Petri und Peter Maffay. So, und ich, ne, wenn ich dann irgendwie Lieder davon höre, dann sitze ich wieder in diesem Auto und fahre 24 Stunden nach Spanien. Das Vaterunser ist ein Fotoalbum fürs Gebet, weil es uns ganz viele Wahrheiten vor Augen stellt. Als Einladung, wieder neu zu spüren, was wir eigentlich haben, was für einen Schatz wir haben, wenn wir Jesus kennen. Ich komme gleich drauf. Fotoalbum ist das eine. Gefühle wieder hervorrufen, weil deine Gefühle nicht entscheidend sind, aber doch eine Hilfe und weil Gott mehr möchte als bloße Pflichterfüllung. Das Vaterunser als Fotoalbum und als Notfallnahrung. Ne? Das war vor ein paar Jahren, als Lothar de Maizière noch deutscher Innenminister war. Da sagte er, Leute, ihr müsst euch vorbereiten. Ihr müsst so einen Grundvorrat zu Hause haben, damit, wenn mal irgendwie alles ausfällt, ihr ein paar Tage über die Runden kommt. Also Wasser da haben und dann am besten Dosenfutter, das man nicht warm machen muss. Das hält sich ewig und man kann es dann auch noch essen, wenn man es halt nicht mehr heiß machen kann. Und da ist alles Wichtige drin, so, ne? Dann guckt man hier, Thunfischsalat, viel Protein und Kohlehydrate und so alles, was man irgendwie braucht. Und das Problem ist dann tatsächlich, irgendeine Notfallnahrung zu finden, die tatsächlich halbwegs schmeckt, damit sie nicht im Notfall dann lange verschimmelt ist. Wir sind als Familie noch auf der Suche. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Notfallnahrung durchaus schmecken kann. Und der entscheidende Punkt für mich ist, da ist alles drin, was ich wirklich brauche. Und damit kann ich gut über die Runden kommen. Und so würde ich dir gerne das Vaterunser ans Herz legen, als Notfallnahrung fürs Gebet, wo alles Wesentliche drin ist, wo du einen richtig guten Grundstock hast, um Gott zu loben, ihm zu danken, ihn zu feiern und ihm das zu klagen, was dir am Herzen liegt, ihn zu bitten darum, dass er eingreift. Ich bete das Vaterunser, ich würde sagen, durchschnittlich einmal täglich, meistens morgens früh und ich fülle es dann immer auf, dass ich die einzelnen Textzeilen bete und dann innehalte und sie für mich ausfülle. Wir finden das Vaterunser zweimal in der Bibel, einmal im Matthäus-Evangelium, einmal im Lukas-Evangelium und es ist nicht exakt gleich, was da jeweils drinsteht. Der Text ist ein bisschen unterschiedlich, wahrscheinlich schon ein Hinweis darauf, dass Jesus Jünger das gebetet haben, aber als Vorlage benutzt haben, dass man das nicht runterrasseln muss, natürlich nicht, als Formel, aber als einen guten Rahmen, in den ich unheimlich viel reinpacken kann, wo alles drin ist, was ich eigentlich brauche, um zu beten. Und dann beten wir, Vater unser im Himmel. Und wenn ich das bete, dann halte ich immer inne und denke darüber nach, dass Gott mein Vater ist. Und ich weiß, mit unseren Lebensgeschichten ist das nicht für jeden von uns einfach, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit unserem Vater. Aber vielleicht kannst du über die Jahre, die du mit dem Vater im Himmel unterwegs bist, tiefer nachempfinden, wie herrlich das ist, dass Jesus uns einlädt, so zu beten, Vater, unser im Himmel. Wir hatten ja gefragt, was euch im Blick auf Gebet bewegt und mehrere von euch haben geschrieben, es ist schon mal schwierig, sich überhaupt aufzumachen und zu beten, wenn ich weiß, dass in meinem Leben was nicht in Ordnung ist. Oder wenn ich weiß, dass ich schon wieder viel zu lange nicht gebetet habe. Und dann jetzt zu Gott kommen zu können. Aber für mich der Vers, wenn ich über Gott als Vater nachdenke, der Vers, der mir dann einfällt, ist Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Und vielleicht hast du es anders erlebt, aber das ist das Bild, das Gott uns vor Augen malen möchte. Vielleicht kennst du es mit deinen eigenen Kindern, dass es wieder so richtig geknatscht hat. Du warst natürlich total im Recht, das Kind war total im Unrecht. Aber dann kommt es und bittet um Entschuldigung. Was ist das? Ein herrlicher Moment. Und ich denke, dir ist in dem Moment klar, Väter können auch anders handeln, aber was Gott sagen möchte, dass das Herz des Vaters bricht, wenn du kommst und dich an ihn wendest und er einfach da sein möchte. Wir dürfen Gott Vater nennen und das heißt letztlich im Namen von Jesus beten. So im amerikanischen Raum wird das ja oft so ans Ende vom Gebet gehängt, in Jesu Namen, Amen. Und das kann man machen als gute Erinnerung. Aber eigentlich beten wir in Jesu Namen, wenn wir Gott Vater nennen, weil wir durch Jesus und nur durch Jesus Gott Vater nennen dürfen. Vater unser im Himmel, da ist der Vater, da ist die Nähe, da ist das Herz, das für uns bricht. Aber da ist auch der Gott im Himmel, der über allem steht, der regiert und der wirklich etwas ändern kann, weshalb es sich lohnt zu beten. Dass die Nähe Gottes und die Größe Gottes, da steckt schon das ganze Evangelium drin. Dass wir dem Gott, der über alles herrscht, der in jedem einzelnen Augenblick unser Herz am Schlagen halten muss, dass der uns in Jesus zum Vater werden möchte. Da ist Grund zu feiern. Da ist ein Fotoalbum, das dich einlädt, dir jeden Tag aufs Neue vor Augen zu stellen, was für ein Geschenk du in Jesus hast, dass du Gott Vater nennen darfst. Und es heißt dann, unser Vater im Himmel. Da sind noch andere Leute beteiligt. Wenn ich das morgens bete, dann liegt mir mal so ein bisschen auf der Zunge, mein Vater, so fange ich meistens meine Tagebucheinträge an. Aber da steht unser Vater. Es ist gedacht, um es gemeinsam zu beten. Und es erinnert mich, dass ich zu einer größeren Gemeinschaft gehöre. Morgens steht mir dann meine Familie vor Augen, meine direkte Familie. Wenn wir es hier beten, dann steht uns vor Augen, dass wir zu einer größeren Gemeinschaft gehören. Und auch das ist Teil des Evangeliums, dass Gott uns in eine Gemeinschaft gestellt hat, dass er uns in eine Familie gestellt hat, in der es nicht immer einfach ist, aber dass wir mit anderen gemeinsam unterwegs sind. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Heilig, das heißt unantastbar gut. Wir benutzen es so im Alltag selten, außer wir sagen, sein Auto ist ihm heilig. Also du überlegst, ob du von deinem Bekannten irgendwie das Auto ausleihen kannst und erhältst dich vielleicht mit deinem Partner darüber, sollen wir uns sein Auto ausleihen, ist größer. Und dann sagt dein Mann, deine Frau, sein Auto ist ihm heilig. Vielleicht lassen wir da die Finger von und fragen lieber jemanden, der so eine alte Knatschkiste fährt. Also da darf nichts drankommen. Und das sagen wir Gott, dein Name werde geheiligt. Gott ist unantastbar gut, aber wir möchten, dass das auch zum Ausdruck kommt, dass sein Name geheiligt wird, dass das deutlich wird, dass er unantastbar gut ist. Und ich nutze das, um Gott zu loben für das, was er ist und ihm zu danken für das, was er tut. Gott zu loben für das, was er ist und ihm zu danken für das, was er tut. Und ich möchte dich einladen, nicht nur zu danken. Ich fand das in unserer Heimatgemeinde mal stark, da war ein älterer Bruder, der sagte, das Danken fällt uns oft leichter, Gott zu danken für das, was er uns gibt, aber bewusst auch in Anbetung zu verharren, in Lobpreis und Gott zu loben für das, was er ist. Dazu ist das eine Einladung. Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Wir wollen gerade ein Haus kaufen, morgen ist Notartermin und da wir keine Million geerbt haben, müssen wir da diese Grundschuld eintragen lassen, dass also die Bank im Zweifelsfall unser Haus übernehmen darf. Und da gibt es dann eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Grundschuld, also so ein Wisch, mit dem die Bank einfach hergehen kann und uns alles wegnehmen, ohne vorher zum Gericht gehen zu müssen. Also so völlig, du bist ausgeliefert. Die können machen, was sie wollen. Da ist das sehr negativ. Und vielleicht haben wir manchmal Sorge, dass das bei Gott ebenso negativ sein könnte. Ich komme gleich nochmal drauf. Aber die Bitte ist einfach, dass sich seine Herrschaft ausbreitet, dass es sichtbar wird, dass er König ist. Und ich für mich, ich bete dann immer, dein Reich komme. Bei Carina und mir, bei Emmy und Michel. Und so gehe ich unsere Familie durch. Und dann gehe ich ein paar Menschen durch, die mir besonders am Herzen liegen und die Jesus noch nicht kennen. Dass bei ihnen Gottes Reich kommt und sichtbar wird. Dass sie entdecken, wie großartig er ist. Und für meine nähere Familie, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass in uns die Sehnsucht danach wächst, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das ist eine krasse Bitte. Das ist diese vollstreckbare Ausfertigung. Das ist Gott, mach einfach, was du willst. Und wenn wir darüber nachdenken, das zu beten und das ernst zu meinen, dann kann uns das Herz bis zum Halse schlagen. Und dann können wir, ich sprach jetzt mit unserem Finanzberater, über diese vollstreckbare Ausfertigung, sagt es halt die Hand an der Gurgel. Und so kann sich das anfühlen, wenn wir Gott sagen wollen, dein Wille geschehe. Aber auch das ist ein Fotoalbum des Evangeliums. Eine Erinnerung daran, was Jesus für dich getan hat, denn er hat diese Worte gebetet. Im Garten Gethsemane, als er wusste, was vor ihm liegt, als er wusste, dass er ans Kreuz gehen würde und mit seinem Vater darüber gesprochen hat, ob es nicht irgendeinen anderen Weg gibt, einen einfacheren Weg. Da hat er um deinetwillen gebetet. Dein Wille geschehe, Vater. Ich bin bereit, zu was auch immer du sagst, damit die Anne und der Alex und der Oskar in deiner Nähe leben dürfen. Er hat es zuerst um deinetwillen gebetet. Und er lädt uns ein, uns dem anzuschließen und zu sagen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Mach du die Sache, wie es gut ist. Und ich nutze das oft, um ein paar Minuten innezuhalten und hinzuhören und zu fragen, was ist dein Wille für heute? Gibt es irgendwas, was du mir konkret auftragen möchtest, woran ich heute denken sollte, was ich heute tun sollte? Dein Wille geschehe. Und wir haben uns bisher in diesem Gebet nur mit Gott beschäftigt. Wir haben darauf geschaut, wie großartig er ist. Uns ist vor Augen geführt worden, dass wir durch Jesus zu ihm gehören dürfen. Und wir haben ihm gesagt, ich bin dein. Mach du, was du willst. Wir haben uns bisher nur um ihn gedreht. Und wenn wir das von Herzen tun können, dann heilt das unser Herz. Dann hören wir auf, um uns selber zu drehen. Dann können wir wirklich gelassen werden, weil wir sonst darum ringen, was wir in unserem Leben alles bewerkstelligen müssen, was wir ändern müssen, woran wir denken müssen, wovor wir Angst haben. Aber es kann unser Herz heilen, wenn wir als allererstes darauf schauen, wie Gott ist und was er tun kann. Dass er der Vater im Himmel ist, der wirklich etwas bewegen kann. Und dass sein Wille für unser Leben gut ist, auch wenn er uns nicht immer auf Anhieb gefällt. Und deswegen starten wir unseren Gottesdienst in aller Regel mit einer Zeit der Anbetung, in meistens Liedern, wo wir versuchen, unseren Blick auf ihn zu richten. Und das, was uns bewegt, nicht hinter uns zu lassen, aber neu aus seiner Perspektive zu sehen. Das stellt unser Leben vom Kopf auf die Füße. Das hilft uns, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Vielleicht kennst du die Geschichte von Elisa in Dothan, der zu einem fremden König gebracht werden sollte, weil er was Schlechtes über die gesagt, also in Gottes Auftrag, ihnen Unheil angekündigt hatte, dass es dieser Nation schlecht gehen wird. Und dann schickt der König da einen Riesenhaufen Soldaten hin und dieser Prophet Elisa hat einen Diener und der macht morgens die Tür auf, geht da raus und sieht, dass sie umzingelt sind von einem riesigen Heer von Soldaten. Und dann geht er rein und sagt, Elisa, Meister, wir haben echt ein Problem, da draußen sind überall Soldaten. Und dann betet Elisa, Gott, öffne meinem Diener die Augen. Und er sieht, wuff, da ist eine unfassbare Übermacht von Engeln um sie her. Und er sagt, schau doch, auf unserer Seite stehen viel mehr als auf ihrer Seite. Ihm werden die Augen geöffnet, dem Diener, und er kann die Welt wieder sehen, wie sie wirklich ist. Und dazu lädt uns das Vater unser ein, als Notfallnahrung fürs Gebet, als das, was wir wirklich brauchen, dass unser Leben vom Kopf auf die Füße gestellt wird und dass wir die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Deshalb beginnt es mit Gott. Und dann dürfen wir Gott doch bringen, was uns bewegt und was uns Sorge macht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und natürlich ist das Brot ein Bild für das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Es steht, unser täglich Brot gib uns heute, nicht unser täglich Kuchen. Ich glaube, Gott macht uns unheimlich gerne eine Freude. Er gibt zumindest mir viel mehr, als ich eigentlich bräuchte. Und auch darum bitte ich gerne mal, weil ich weiß, er ist ein Vater, der Freude daran hat, mir gut zu tun. Aber die Einladung ist zunächst, Gott ganz konkret zu sagen, was ich brauche. Auch was ich brauche, in allererster Linie, was ich brauche, um ebenso zu leben, wie er das möchte. Damit sein Reich wirklich kommt und sein Wille wirklich geschieht. Vater, rüste du mich aus dafür. Für diesen Tag. Gib mir das, was ich brauche. Und dazu gehört auch, dass wir beten für mehr als nur unsere kleine Bubble, mehr als nur unsere kleine Kernfamilie, sondern für das Land und die Welt, in denen wir leben. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, ich will, dass ihr vor allem betet für Menschen in Verantwortung. Und das gehört dazu. Er sagt, damit ihr in Frieden und Freiheit leben könnt, das gehört dazu, dass wir das haben, was wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Das gehört zur Notfallnahrung fürs Gebet. Das ist grundlegend wichtig, dass ihr Gott um Vergebung bittet. Dass ihr immer wieder an den Punkt kommt, wo ihr sagt, vergib mir, ich habe es wieder versemmelt. Vergib mir, immer wieder. Das gehört zum Grundbestand eines Lebens als Christ, an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, vergib mir. Und jetzt kann es sein, dass du einerseits empfindest, das ist total demütigend und erniedrigend, dass ich da irgendwie zu Kreuze kriechen soll. Und vielleicht empfindest du andererseits, dass es dich innerlich total fertig macht, dass du immer auf der Suche sein sollst, was in deinem Leben noch alles schiefgelaufen sein könnte. Und plötzlich vor deinem inneren Auge nicht mehr der liebevolle Vater steht, sondern vielleicht der Vater mit dem Lineal in der Hand oder der Verkehrspolizist. Ohne was gegen Verkehrspolizisten sagen zu wollen. Wenn das so bei dir ist, dass du den Eindruck hast, das ist total erniedrigend oder das ist traumatisierend, ist das wieder eine Einladung, in das Fotoalbum des Evangeliums zu schauen. Und zu sehen, ja, das ist Grundbestand des christlichen Glaubens, dass in meinem Leben echt was schiefgelaufen ist. Aber dazu gehört ja ebenfalls die Einladung, um Vergebung zu bitten, damit es in Ordnung kommen kann. Weil Gott dir das eben nicht endlos vorhalten möchte, sondern weil er einfach sagt, lass uns drüber reden. Ich bring's in Ordnung. Ich bring's in Ordnung für dich. Leg's mir einfach hin. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Hammersatz. An einer Stelle habe ich gelesen, wir sollen Gott sagen, dass auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und das kann uns schwerfallen. Aber es schrieb jemand, wenn wir nicht Beziehung suchen oder bereit sind, Vergebung auszusprechen gegenüber den Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann bitten wir mit dieser Bitte, dass uns nicht vergeben wird. Vergib uns so, wie wir vergeben. Ja, wenn wir nicht vergeben wollen, dann bitten wir Gott darum, das Gleiche zu tun. Vielleicht kennst du die Geschichte, die Jesus mal erzählt, gerade bei der Frage, ja, wie viel muss ich denn vergeben von den zwei Männern, die unterschiedlich hohe Schulden hatten bei ihrem König? Das Gleichnis vom Schalksknecht, falls du es nicht kennst und nachlesen musst, da findest du Schalksknecht, wie Schalke nur mit S. Die Erinnerung, dass wir Vergebung wirklich nötig haben. Und da, wo wir erleben, dass wir sie nötig haben, und dass sie uns geschenkt wird. Da erleben wir, dass die Fesseln um unser Herz Stück für Stück gesprengt werden. Gibt es doch dieses Märchen, ich glaube, es ist beim Froschkönig dabei, mit dem Heinrich oder so auf dem Wagen, der dann merkt, wie die Fesseln um sein Herz aufplatzen. Und das ist das, was wir brauchen. Da, wo wir verletzt worden sind, dass wir entdecken, dass wir Vergebung brauchen und dass sie uns geschenkt wird. Und dann werden die Fesseln um unser Herz aufplatzen und wir können immer mehr von Herzen beten, vergib uns, wie auch wir vergeben. Ich schließe da immer die Bitte an, dass Gott mir helfen möge, zu vergeben, wenn mir mal was wirklich Krasses angetan wird. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, da geht es nicht darum, dass Gott irgendwie Spaß daran hätte, uns das Leben möglichst schwer zu machen und zu gucken, wie lange wir aushalten, wenn er uns irgendwas vor die Nase hält, was er uns eigentlich gar nicht geben möchte. Sondern es ist die Bitte, standzuhalten, weil wir wissen, dass Versuchung so oder so kommt, dass Einladung kommt, uns Gott egal sein zu lassen, von unterschiedlichen Seiten, indem es in unserem Leben einfach rund läuft, indem Geld ohne Ende da ist, indem Menschen zu uns aufschauen. Oder indem es in unserem Leben total schief geht, wenn wir verletzt werden, wenn wir meinen, zu wenig zu haben. Von allen Seiten sind Einladungen da, uns Gott egal sein zu lassen. Und wir beten an der Stelle, hilf mir Gott, an dir dran zu bleiben, an dir festzuhalten, ein Leben zu führen, das dir Freude macht. Und bewahre uns vor dem Bösen. Luther war es, glaube ich, der sagte, führe uns nicht in Versuchung, da geht es um das, was uns innerlich bedrängt. Unsere Sehnsüchte, die häufig in die falsche Richtung gehen. Und bewahre uns vor dem Bösen, vor dem der Böse ist, vor dem Teufel, der von außen versucht, uns von Gott fernzuhalten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das fehlt tatsächlich in den ältesten Abschriften vom Neuen Testament. Vielleicht weißt du, dass wir keine Originalkopie haben. Wir haben das Matthäus- und das Lukas-Evangelium nicht so, wie Matthäus und Lukas das aufgeschrieben haben, dieses erste Dokument, das irgendwo im Museum liegt. Wir haben immer nur Abschriften, aber ganz viele davon. In den allerersten fehlt dieser Vers. Aber es war damals wohl sehr üblich, ein Gebet abzuschließen mit einem Lobpreis, mit nochmal dem Blick auf Gottes Größe und Güte, wie so ein Sandwich. Wir haben mit Gott angefangen, wir hören mit Gott auf. Und vielleicht fehlt das da tatsächlich, weil die Jünger immer wieder eine andere Art von Lobpreis gebetet haben. Da hat man durchgewechselt. So oder so ist es ein sinnvolles Ende, nochmal auf Gott zu kommen, nachdem ich auf das geschaut habe, was mir für mein kleines Leben oder auch das Größere wichtig scheint, wieder in den Blick zu nehmen, dass da ein Gott ist, der regiert und der wirklich helfen kann. Ich möchte dich einladen, mit mir das Vaterunser zu beten, aber mal anders, mal nur Satz für Satz. Und dann nehmen wir uns jeweils eine halbe Minute, in der du das ausfüllen kannst. Und das Vaterunser einüben kannst als Fotoalbum, das dich erinnert. Und als Notfallnahrung, wo alles Wesentliche drin ist. Ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Der erste Satz. Vater unser im Himmel. Und ich lade dich ein, Gott zu danken und zu loben für seine Nähe und seine Macht. Einfach still für dich. Wir beten weiter. Geheiligt werde dein Name. Ich lade dich ein, Gott in der Stille zu sagen, was dich an ihm begann. Wir beten weiter. Dein Reich komme. Komm du mit Gott ins Gespräch darüber, wo sich sein Reich ausbreiten sollte in deinem Leben und im Leben der Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wir beten weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich lade dich ein, hinzuhören. Gott, was gibst du mir heute zu tun? Wir beten weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bete du doch für ein oder zwei Menschen, die das gerade besonders nötig haben. Wir beten weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wo solltest du ihn um Vergebung bitten? Vielleicht auch dafür, dass du nicht vergeben. Wir beten weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wo siehst du Gefahr in deinem Leben, der du entschieden begegnen sollst? Wir beten weiter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und an der Stelle möchte ich euch einladen, dass einige von euch laut in kurzen bleibt gerne noch stehen. Wir wollen gleich im Gebet weiter singen. Ich will einfach nochmal sagen, das Vaterunser kann tot sein, wie ein Auto ohne Motor und Räder, wenn wir es einfach runterleiern. Aber es kann auch Notfallnahrung fürs Gebet sein, in dem alles Wesentliche drin ist. Und ein Fotoalbum der Güte Gottes, das dir seine Größe, Herrlichkeit und Nähe immer neu vor Augen stellt.